digitales Employer Branding und Recruiting. Mit Michael Lorenz und Frank Nientiet.
Und los geht's. Da sind wir mit einer neuen Folge in unserem noch so jungen Podcast-Format. Erstmal hallo Frank, grüß dich.
Ja, hallo Michael, grüß dich auch. Heute haben wir ja einen ganz besonderen Gast hier, ne?
Ja, wir hatten ja schon einige besondere Gäste, aber nach der, ich nenne sie mal Einzelfolge, nämlich mit nur uns beiden, ist schon echt cool, dass wir heute wieder Besuch haben und hast keinen geringer als der Tim Verhoeven. Hallo Tim, grüß dich.
Hallihallo, schön, dass ich hier sein kann.
Hallo Tim, auch von meiner Seite. Hallo und wir freuen uns sehr, dass du dabei bist.
Dito.
Schon mit einem Beitrag in unserem Buch warst du mit dabei. Du hast den Ausblick geschrieben. War für uns natürlich auch eine besondere Sache, dass du dazu gesagt hast und ja, in dem Buch, was wir letztes Jahr veröffentlicht haben, so einen Ausblick gegeben hast. Du hast 5 Thesen aufgestellt. Aber wir würden erstmal anfangen, wie so oft in diesem Podcast, mit 5 Fragen zum Einstieg.
Gerne.
Geboren und aufgewachsen bin ich in
Essen im Herzen des Ruhrgebiets.
Ich habe eine Ausbildung oder Studium als?
Ich habe empirische Sozialforschung studiert, das wird man heute wahrscheinlich Statistik oder Data Science nennen.
Meine Begeisterung für Employer Branding oder Recruiting alternativ wurde geweckt durch?
Meine ersten Tätigkeiten im Studium, da habe ich Blut geleckt.
Am meisten an diesem Thema fasziniert mich bis heute.
Die riesigen Potenziale, die es gibt, obwohl es so etwas ist, was man schon seit Ewigkeiten macht. Da ist also noch riesig viel drin. Das fand ich von Anfang an total spannend.
Mein Lieblingspodcast ist Außer dein eigener.
Oh Mensch, außer mein eigener. Das war jetzt,
als ob du ihn genannt hättest.
Ne? Nein, ich höre total gerne den Games-Podcast und zwar Auf ein Bier. Das ist ein Podcast um Gaming, Gaming-Kultur von wirklich sehr, sehr guten Journalisten, die sich damit auch selbstständig gemacht haben. Kann ich jedem ans Herz legen, der auch nur andersweise ein Herz für Gaming hat.
Ist das dieser, der manchmal auch mehrere Stunden läuft? Mal so ein 3-Stünder oder so, wo er rauskommt? Ist das der?
So lange normalerweise nicht. Nee.
Okay. Nein. Gut, ja, soweit zum Start. Frank.
Ja, Tim. Vielen Dank, dass du die Fragen beantwortet hast. Und ich habe auch in Bezug zum Ruhrgebiet, in Essen habe ich tatsächlich auch mal ein Jahr gearbeitet, damals noch bei der Ruhrgas und habe auch was Ähnliches studiert wie du, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften war das. Also gibt es durchaus Parallelen, die wir heute hier entdeckt haben.
Du wirst mir zustimmen, Essen ist das Herz des Ruhrgebiets.
Ja, ich bin ja Schalke-Fan, also ich würde jetzt ein bisschen weiter noch fahren, aber...
Du weißt, dass Tim Dortmund-Fan ist, ne?
Ich glaube, wir gehen jetzt mal lieber wieder zu dem Employer Branding über. Als Schalke-Fan macht das durchaus mehr Sinn.
Tim, ich finde das gut.
Tim hat gerade so einen schwarz-gelben Aufkleber in die Kamera gehalten. Das war Gott sei Dank nicht zu hören. Das war, genau.
Zurück zur Fachlichkeit.
Tim, wir haben ja einen unterschiedlichen Werdegang, auch wenn es durchaus Parallelen gab im Ruhrgebiet während unseres Studiums und dort, wo wir aufgewachsen sind. Du bist aber inzwischen sehr erfahrener HR und Talent Acquisition Experte und fokussierst dich auch sehr stark auf datengetriebenes Recruiting, die Candidate Experience und Talent Intelligences. Und nennst dich ja auch Data Dude. Und so sehe ich dich auch immer wieder auf LinkedIn als Experte für datengetriebenes Recruiting eben. Und da tun wir uns ja immer eher auch grundsätzlich gerne schwer mit Erfolge zu messen, Ziele zu benennen und die ordentlich auch auszuwerten. Genau. In unserem Buch hast du im Ausblick 5 Thesen aufgestellt. Und da wollen wir uns jetzt so ein bisschen auch dran langhangeln wollen und die gerne mit dir noch ein bisschen vertiefen. Die erste These war, Cherry-Picking führt zu höherem Bedarf an Employer Branding und transparenterer Kommunikation. Und in dem Zusammenhang hast du zu Recht kritisiert, dass es inhaltsleere Floskeln der Arbeitgeberkommunikation gibt, wie, ja, wir haben ein tolles Betriebsklima oder bei uns gibt es ein attraktives Gehalt. Da ist jetzt eben die Frage, was können Unternehmen denn anders machen, damit sie nicht inhaltsleere Floskeln verwenden, sondern sich wirklich mit ihren Stärken nach außen auch differenzieren.
Also erstmal, das klingt nach mir, finde ich gut.
Das Schöne ist ja,
bei Thesen, Thesen sind ja ein total dankbares Thema, weil ein paar Jahre später guckt ja niemand mehr drauf, ob solche Thesen auch eingetroffen sind. Und trotzdem höre ich sie gerade wieder und denke mir, ja, da ist was dran, es ist was dran. Ich würde die Frage vielleicht, oder deine Frage sogar noch ein bisschen weiterstellen. Mir geht es nicht nur darum, dass Arbeitgeber versuchen, sich gut darzustellen, sondern vor allen Dingen ein authentisches Bild von sich selber. Authentisch heißt eben nicht nur, was kann ich, was ist super, sondern auch, wo habe ich Schwächen? Wo passen vielleicht auch Leute nicht zu mir? Wenn man sich so durchschnittliche Stellenanzeigen, durchschnittliche Karriereseiten anschaut, denkt man, man hat nur perfekte Arbeitgeber draußen, die null Makel, null Schwächen, null sonst irgendwas haben. Wo alles super ist, dann dürfte es keinerlei Fluktuationen geben, dann dürfte es bei Kununu und Glassdoor nur 5-Sterne-Bewertungen überall geben. Die Realität sieht ja anders aus. Und ich glaube, da ist der erste Schritt, sich das einzugestehen. Zu einer Arbeitgebermarke gehören auch Ecken und Kanten. Ich muss nicht jedem gefallen, dafür sollte ich gucken, dass ich manchen Leuten besonders gut gefalle.
Das ist wie auf so einer privaten Ebene, ne? Also je früher man klar gemacht hat, wer man ist und was man, also ja auch da mit Ecken und Kanten, desto schneller geht ja auch da die Suche nach Partnern voran. Ne? Muss ja nicht jedem gefallen, das verzögert ja nur die Date-Faktor-Zeit.
Ja, total. Also das ist ja überall, glaube ich, im Leben so, dass man irgendwie versuchen muss, etwas von sich zu zeigen, was so realistisch ist, dass die andere Seite abwägen kann, ob ich passe.
Ich sehe heute aber in kaum einer Arbeitgeberkommunikation oder gerade fällt mir sogar gar keine ein, irgendwelche Ecken und Kanten. Also alle Unternehmen bieten ganz ähnliche Benefits an, benutzen die Buzzwörter, wie gerade schon genannt. Wir haben ein tolles Betriebsklima, ein tolles Team, tolle Arbeitsbedingungen, kannst mobil arbeiten, kriegst einen Jobhike. Und ich sehe da wirklich aktuell gar kein Unternehmen, was sagt, wir sind ein bisschen anders. Wir haben Ecken und Kanten, sondern alle sind irgendwie rundgeschliffen, scheint es mir. Kennst du Beispiele, Tim, die anders sind?
Ich glaube schon, dass es kleineren Unternehmen einfacher fällt, da zu agieren, weil die Herausforderung bei größeren auch häufig ist, so ein Common Sense irgendwie daraus zu machen. Ihr wisst alle, wie das ist, dann hast du ein Arbeitgebermarkenprojekt und dann werden Umfragen gemacht und dann wird immer so ein bisschen geguckt, was ist denn der gemeinsame Kern der Arbeitgebermarke? Was total gut gemeint ist, aber in der Realität führt es dazu, dass du den kleinsten gemeinsamen Nenner ist. Und wir sind innovativ, wir sind offen für Neues, wir sind wie eine große Familie, bla 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 bla. Guckst du dir kleinere, inhabergeführte Unternehmen an, dann wirst du schon sehen, da sind Unternehmen dabei, die auch mal ein bisschen polarisieren. Polarisieren gehört aber aus meiner Sicht auch dazu. Und ich habe vor kurzem noch ein schönes Video gesehen. Da war ein junger Geschäftsführer eines großen Internetunternehmens, die Marke muss ich jetzt ja nicht nennen, und der wurde zu mehreren Dingen gefragt, ne? Unter anderem, was würde er seinem jüngeren Ich irgendwie als Tipp geben, was würde er seinem älteren Ich als Tipp geben? Und der Typ hat angefangen zu weinen vor der Kamera. Das war so ein authentischer Moment, muss ich sagen. Das hat mich total berührt und sowas sieht man so selten. Und in dem Moment wird einem bewusst, dass man das eigentlich so selten sieht und gerade auch Videos, die gestaltet werden, meistens sehr, sehr geskriptet wirken. Das ist ja auch der Grund, warum dieses ganze Thema Corporate Influencer gerade am Boom ist, weil man das Gefühl hat, da sind die Menschen ein bisschen authentischer, wenn sie reden.
Ja. Ja, ich kann es schon ein bisschen nachvollziehen. Also ich fühle mich ja auch ehrlich gesagt ein bisschen angesprochen, wenn du gesagt hast, so kleineres Unternehmen, Inhaber geführt, vielleicht mal auch da so aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich bekomme so in unregelmäßigen Abständen den Hinweis oder auch einem Mitarbeiter, Mitarbeiterin von uns, ob wir noch was anderes machen würden, als Aperol zu trinken. So, woran liegt das? Wenn wir einen größeren Deal holen, jetzt haben wir gerade ein erstes Halbjahr gut abgeschlossen und so, dann bestelle ich halt gerne Pizza und dann gibt's auch Aperol dazu und das kann auch mittags sein. So, das scheint nicht allen zu gefallen, aber ich sag immer, nee, das ist mir egal. Dann halt nicht, dann passt es halt nicht. Ja, ist so.
Genau, ist genau so. Diese Einstellung ist das Wichtige. Genau dieser letzte Satz, den du gerade gesagt hast, dann passt es halt nicht. Finde ich total essentiell.
Ja, und es ist ja auch nicht so, dass wir das jetzt jeden Tag oder jeden zweiten Tag machen. Aber so ein Eindruck entsteht möglicherweise. Aber ja, ist mir dann halt egal.
Wir können übrigens gerne mal dieses Video, in was von dem ich gerade gesprochen habe, in die Shownotes ja packen. Das ist, ich fand es wirklich sehr, 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 sehr selten, weil es, das ist Authentizität, was darüber gebracht wurde. Es war ein zufälliger, nicht geplanter Moment und das ist ja auch schon so ein bisschen, das zeigt, glaube ich, was das Wichtige ist. Und ich glaube, da müssen Arbeitgeber sich mehr trauen, in diese Richtung auch reinzugehen.
Ich erinnere mich jetzt tatsächlich auch an ein mutiges Video von einem Bielefelder Unternehmen, wo der Inhaber seiner gesamten Belegschaft das Du angeboten hat. Das liegt so ungefähr 3 Jahre zurück und wir leben ja hier in Bielefeld auch nicht in einer Region, wo standardmäßig das Du eben schon jeder nutzt. Und das fand ich auch sehr berührend, weil er das auch sehr emotional eben verkündet hat. Das fand ich auch ganz besonders. Inzwischen duzen natürlich auch schon viel mehr, auch Unternehmer in dem ganzen Unternehmen. Aber vor 3 Jahren war das sicherlich auch innovativ und auch besonders. Genau. Ja, Tim, schau mal doch mal in dein, ich vermute mal, Lieblingsthema hinein. Ne? In der zweiten These hast du gesagt, keine Entscheidung ohne Zahlen, um dem hohen Maß an Individualisierung gerecht werden zu können. Welche Arten von Recruiting Analytics sind denn am effektivsten, um die Candidate Journey zu optimieren? Hast du da ein paar Tipps für uns?
Ja, total. Ich glaube, das Wichtigste am Anfang ist erstmal, dass man wirklich genug Daten über die verschiedenen Zielgruppen hat, die man anspricht. Ich nehme euch mal ein Beispiel. Wenn ich einen Softwareentwickler suche, dann ist die ganz banale Frage, sind die eigentlich mobil unterwegs, also mit einem Mobile-Phone, mit einem Smartphone oder sitzen sie am Rechner? Und das Ergebnis wird sein, ungefähr 30% werden das Ganze nur mobil machen, der restliche Teil ist am Rechner. Suche ich einen Kassierer oder eine Kassiererin, ist diese Zahl genau andersherum. Dann werden ungefähr 70% mobil unterwegs sein und 30% am Rechner sitzen. Wenn ich das weiß, ist das fundamental unterschiedlich für die Auswahl an Medienkanälen, für die Auswahl des Contents, für die Gestaltung des Contents, für den späteren Bewerbungsprozess und so weiter und so fort. Ich habe also einfache Grundlagen über, ich verstehe meine Zielgruppe, was machen die? Und kann daraufhin schon sehr, sehr viel ändern. Das sind ganz banale Sachen, die gibt's kostenlos im Internet, die findest du mit weniger als einer Minute Rechercheaufwand.
Welche Zahlen spielen noch eine Rolle, wenn du dir die Candidate Journey anschaust?
Also wenn ich mir das Ganze erstmal segmentiert habe, bin ich dann immer ein großer Fan davon, auch zu messen, wie zufrieden sind die eigentlich die unterschiedlichen Zielgruppen mit den einzelnen Touchpoints, also mit den Kontaktpunkten. Und beispielsweise über ein Candidate Net Promoter Score oder ähnliche Fragen ist ja relativ einfach heutzutage, das Ganze zu befragen. Und man kann auch relativ viel Vergleichsmaterial dafür finden. Was sind also gute Werte, was sind schlechte Werte? Und so findet man 2 wichtige Dinge. Einmal finde ich plötzlich, wo sind denn Probleme in meiner Candidate Journey? Also wo werden Dinge, die ich vielleicht toll finde, nicht als toll wahrgenommen? Und das wird auch gerne vergessen, weil wir immer so wir suchen ja immer das, was schlecht ist, aber wir kriegen auch Gewissheit, dass Dinge gut sind. Das dürfen wir im HR auch nicht vergessen, dass wir uns vielleicht immer selber auf die Schulter klopfen dürfen. Wow, hier haben wir einfach vielleicht auch einen richtig geilen Prozess und die Leute sind begeistert da draußen. Das ist auch essentiell wichtig.
Ich würde mal kurz noch reingrätschen bei dem Candidate Net Promoter Score. Ich glaube, du hast auch im Buch schon geschrieben. Ich habe damals, habe es schon nachgeguckt. Aber also wir wollen ja auch ein fachlicher Podcast sein. Nur so häufig kommt dieser Begriff nicht vor. Also vielleicht wollen wir das einmal aufklären.
Super valider Punkt. Also der Candidate Net Promoter Score ist angelehnt an ein Konzept, was aus dem Konsumgütermarketing und Branding kommt, nennt sich der Net Promoter Score, wurde von Reichelt damals entwickelt und ist ein Messinstrument zur Weiterempfehlungsbereitschaft. Man fragt also die Leute, würdest du den Arbeitgeber einem guten Freund oder Verwandten weiterempfehlen nach deinen bisherigen Erfahrungen? Auf einer Skala von 0 bis 10. 9 und 10 sind die sogenannten Promotoren. 7 und 8 sind neutral und alles andere ist ein sogenannter Detraktor. Also die Leute, die als nicht wirklich hilfreich, sondern als hinderlich angesehen werden. Und dann macht man einen Net-Promoter-Score, also eine Netto-Brutto-Berechnung. Man subtrahiert den prozentualen Anteil der Negativen, also der Detraktoren, vom prozentualen Anteil der Promotoren und kriegt einen Wert von theoretisch minus 100 bis plus 100.
Vielen Dank.
Das klingt hochwissenschaftlich, stimmt. Ich denke, in der Praxis ist es etwas greifbarer. Jetzt kenne ich entlang der Candidate Journey vor allen Dingen Kununu, wo auch Bewerber eben Bewertungen hinterlassen, wie sie den Bewerbungsprozess und die Interviews vielleicht auch fanden. Und ich kenne Mitarbeiterzufriedenheitsbefragungen. Da sind sie aber schon angebordet. Jetzt ist ja die Frage, was kann man denn dazwischen noch so alles messen? Welche Erfahrungen hast du da?
Zwischen, die haben sich beworben und bei Kununu sind ja auch Leute dabei, die auch schon im Unternehmen sind, oder?
Die sind auch schon im Unternehmen. Also Kununu ist eine gute Quelle, wo allerdings natürlich immer nur die Top-Fans des Unternehmens und die, die es gerade nicht so mögen oder auch schon nicht mehr da sind, vielleicht nochmal eine schlechte Bewertung hinterlassen. So die durchschnittlich zufriedenen oder etwas mehr zufriedenen bewerten ja eher selten. Also Kununu ist schon eine ganz gute Quelle, wenn man genügend Daten eben bekommt. Und die Mitarbeiterbefragung sowieso. In der Regel sind ja die Teilnahmequoten sehr hoch und die Fragen sehr dezidiert, dass man daraus auch eine Menge ablesen kann. Aber dazwischen ist es aus meiner Sicht schwer, noch für die einzelnen Phasen der Candidate Journey ja fundiert Daten zu erheben.
Es gibt ja zwei Möglichkeiten, was man machen kann, wenn man mal strukturell drauf schaut. Ich kann entweder versuchen, Dinge live zu messen. Das heißt, wenn jemand auf der Karriereseite ist, kriegen 1% ein Pop-up ausgespielt. Wie findest du meine Karriereseite? Wenn sie sich beworben haben, kriegen sie eine Eingangsbestätigung mit einer Befragung. Wie fandest du den Bewerbungsprozess und so weiter und so fort? Oder ich mache eine retrospektive Befragung am Ende des Bewerbungsprozesses, frage ich, wie hast du das und das wahrgenommen? Beides hat gewisse Vor- und Nachteile. Ich war früher großer Verfechter der Live-Befragung, weil ich es so meinem ersten Arbeitgeber damals vor, ich glaube, irgendwie 12, 13 Jahren damals auch durchgeführt habe. Das heißt, mit Pop-ups, mit Live-Befragungen nach dem Interview, da haben die Leute so einen kleinen Zettel mitbekommen mit einem QR-Code und da konntest du die Leute immer wieder an ganz, ganz vielen Kontaktpunkten fragen. Dann kam aber irgendwann das Feedback, dass die Leute genervt waren von den ganzen Fragen. Und das heißt, das gut gemeinte Befragungsinstrument hatte einen negativen Einfluss auf die Candidate Journey. Also der Worst Case, muss man sagen. Deswegen bin ich ein Fan davon, im Nachhinein zu befragen, weil die Leute auch nicht mehr befangen sind. Weil es gab auch einen Moment, wo mir Leute gesagt haben im Nachhinein, naja, sie würden sowas ja nie negativ angeben, weil sie nicht darauf vertrauen würden, dass es komplett anonym ist. Und wenn sie jetzt total was Negatives angeben, wird es sich negativ auf ihre eigenen Bewerbungschancen auswirken. Das heißt, wenn du sowas dann hast, kannst du es eigentlich in die Tonne kloppen oder muss es stark rausrechnen statistisch.
Ja, total. Was wir noch machen bei Böllhoff ist, dass wir Veranstaltungen haben für neu angefangene Mitarbeiter und Mitarbeiter nach ein paar Monaten. Und da übernehme ich auch immer einen Part und da arbeiten wir tatsächlich, was gut war bisher im gesamten Prozess, inklusive der ersten Monate des Onboardings auch und was wir auch verbessern könnten. Und da haben wir eine hohe Offenheit bei allen Teilnehmenden und das gibt dann auch nochmal ein ganz gutes Feedback, wie wir Dinge systematisch auch noch weiter verbessern können. Das funktioniert ganz gut, genau.
Ich kann euch vielleicht nochmal einen Punkt mitgeben, an dem ich gerade selber arbeite, so ein bisschen mal so einen kleinen Schulterblick systemtechnisch. Weil ihr bringt gerade zwei wichtige Sachen, glaube ich, auch zusammen, die aber in der Praxis nicht zusammengebracht werden. Ich habe einmal die Sicht auf die Mitarbeitenden und ich habe einmal die Sicht auf die Jobsuchenden. Und meistens werden die nicht in den gleichen Systemen erfasst, die werden nicht nach der gleichen Methodik erfasst, es gibt nicht die gleichen Ziele, also ne, es ist dann ganz viel, wir schmeißen das vielleicht zum Schluss zusammen, aber eigentlich komplett losgelöst. Sinnvoll wäre es aus meiner Sicht, wenn wir eine Erwartungsabhaltung, Befragung am Anfang erzeugen würden, also Jobsuchende befragen, wie glaubst du, wie der Arbeitgeber sein wird an verschiedenen Kontaktpunkten? Und dann, wenn die Leute im Unternehmen sind, in den ersten 6 oder 12 Monaten zwei, drei Mal nachfragen, wie ist denn der Arbeitgeber? Wurde deine Erwartung eigentlich erfüllt? Weil dann siehst du, wenn das am Anfang sehr gut ist und danach nicht, dann hast dann oversellst du, du verkaufst dich besser als du bist, machst du es genau andersrum, hast du ein riesiges Potenzial für besseres Employer Branding. Und das hilft dir vielleicht auch mal die klare Kante zu finden, wo was nicht gut ist.
Ja, das stimmt. Habe ich so, also wüsste ich nicht, dass wahrscheinlich nutzen es Unternehmen bestimmt, aber habe ich noch nicht genau so gehört. Du beschäftigst dich ja relativ viel mit Daten, das dürfte den allermeisten Hörerinnen und Hörern bekannt sein. Wie schätzt du es denn ein? Ist es nur mein Empfinden, dass eine Begeisterung für Zahlen immer gar nicht so stark da ist? Also wenn ich darüber spreche oder wenn wir sowas abfragen, heute Morgen gerade wieder passiert, nehme ich halt, also was ihr da alles erhebt und was ihr da alles auswertet, du, mir reichen halt wirklich die absoluten Grundlagen, wenn du mir da ein bisschen was zu sagst monatlich, dann reicht das. Also ich erlebe da ganz oft so eine Faszination nicht dafür oder ich schaff's nicht, die zu erzeugen, das kann natürlich auch sein.
Du hast es sehr, sehr charmant ausgedrückt, deswegen kann ich nur ja, ich sehe es auch, die Begeisterung ist nicht ganz so ausgeprägt im HR-Bereich für Zahlen, aber ich sehe auch einen deutlichen Wandel. Also wenn man mal überlegt, ich mache das Thema jetzt schon seit 15, 16 Jahren im Recruiting. Ich habe relativ früh angefangen, Dinge zu analysieren, Auswertungen zu machen, damals noch mit Excel und CD-ROMs, wo ich dann Daten händisch runterkopiert habe aus irgendwelchen Systemen. Heute ein bisschen professioneller oder ein bisschen automatisierter. Und damals hat das nie jemand verstanden. Ich war bei meinen letzten Arbeitgebern immer der erste HRler, der je nachgefragt hat, darf ich mal einen Zugang zu Google Analytics haben beispielsweise? Oder darf ich mal ein eigenes Dashboard mit unserem BI-Tool bauen? Da kam immer, ja, aber warum? Du bist doch HRler. Und ich, ja, genau deswegen bin ich, deswegen brauche ich das, ja. Und jetzt sehe ich immer mehr Leute, die Interesse erstmal dran haben. Interesse ist ja, glaube ich, so der wichtigste Punkt. Das ist ja der Keim am Anfang. Ich sehe es an den Verkaufszahlen unseres Buches. Das war sehr, sehr schnell ausverkauft schon, was sich ja nur um das Thema Analytics und Daten im Recruiting- oder HR-Bereich kümmert. Ich sehe es an ganz, ganz vielen Anfragen, die ich kriege, ob ich nicht mal eine Schulung hier machen könnte, ein Training da und so weiter und so fort. Es wächst so langsam, aber auch langsam, muss man sagen, aber es wächst.
Ja, ich glaube, das hat mit den abnehmenden Bewerbungen auch zu tun und mit den längeren Vakanzen der Stellen. Das ist ja evident, dass wir nicht mehr 100 Bewerbungen pro Stelle bekommen, zumindest die meisten Unternehmen. Und dann fragt man sich natürlich auch, wie kann ich Dinge verändern? Und wenn ich was ausprobiere, möchte ich ja auch viel mehr Daten erheben, um eben passende Maßnahmen auch aufsetzen zu können. Ich glaube, das war vorher gar nicht erforderlich, weil man aus dem Vollen sozusagen noch schöpfen konnte, gute Bewerbungen bekommen hat, schnell einstellen konnte. Und heute hat sich der Markt ja eben zum Arbeitnehmermarkt gewandelt. Und das macht mehr Analyse auch erforderlich. Wenn ich erfolgreich bin, kann ich analysieren, aber brauche ich es nicht unbedingt. Wenn ich nicht mehr so erfolgreich bin, also Stellen nicht mehr gut besetzen kann, dann muss ich die Ursachen finden und muss auch die Maßnahmen, die darauf einzahlen könnten, auswerten können, um zu wissen, verstärke ich die oder probiere ich eben andere aus. Ne? Also ich glaube, das bringt die aktuelle Arbeitsmarktsituation sehr mit sich auch, dass das Interesse einfach danach gestiegen ist.
Total. Die beschleunigt es auf jeden Fall. Und gleichzeitig sehe ich auch, dass das HR einfach auch gerade ein anderes Selbstverständnis und Selbstbild aufbaut. Es gibt immer mehr, die wollen jetzt auch mal an den Entscheidertisch dran. Und dann merken sie halt, naja, ohne Zahlen ist das ziemlich blöd.
Genau, da sitzen halt alle mit Zahlen.
Ja, genau.
Ja, und was sich doch auch geändert hat, ist doch überhaupt erstmal eine größere Verfügbarkeit von Zahlen. Gefühlt gibt es auch mehr Tools in dem Bereich. Also ich glaube, es ist nicht nur sozusagen der Druck, sondern auch so die Möglichkeiten. Und dass jetzt diese Abteilung auch sagt, ich finde das mal spannend, da reinzugucken. So kann man ja nur begrüßen und befürworten.
Total. Ich meine, als ich angefangen habe vor 16 Jahren bei Vodafone damals, da haben wir noch einen riesigen Batzen an Bewerbungen einfach mit Bewerbungsmappen in unsere Shops bekommen. Da gab es nicht die Möglichkeit, so easy und seamless zu messen wie heute. auch die Tools, damals mein erstes Google Analytics, was ich mir mal angeschaut habe, da musste ich mir erstmal ein halbes Jahr lang Tutorials angucken, bis ich das verstanden habe. Und heutzutage sind die ja so einfach zu verstehen und so so vanillamäßig, also das ist ein Traum. Also es war noch nie so einfach, mit Daten zu arbeiten wie heute.
Genau, ja, oder so Schnittstellen-Tools und so, wir müssen da jetzt nicht ewig tief reingehen, ne? Aber so Zapier oder sowas, ich meine, sowas ist ja ein Geschenk. So, das gab's ja einfach früher nicht, ne? Dass du da jetzt Daten relativ leicht zusammenbringen kannst, zum Beispiel. Ne?
Ja, ich glaube, wir sind gut auf die Daten eingegangen und die Notwendigkeit auch im HR, Daten zu erheben. Gehen wir mal zu deiner dritten These weiter, Tim. Du hast gesagt, Barrierefreiheit first. Das klingt ja auch schon als sinnvolle und gute Maßnahme, um den Arbeitskräftemangel eben entgegenzuwirken. Was verstehst du unter der Barrierefreiheit und warum sollten Unternehmen stärkeres Augenmerk darauf legen?
Wir haben in Deutschland ein riesiges ungenütztes Potenzial von Menschen, die nicht angesprochen werden, weil sie gewisse Einschränkungen haben. Nehmen wir an, Menschen haben leichte Sehschwächen, dann kannst du einen Großteil der Webseiten, der Karrierewebseiten heutzutage in die Tonne kloppen. Es gibt Standards dazu, beispielsweise die WCAG 2.2 Standards. Das sind Web-Standards, worauf man achten kann, wenn Menschen mit Einschränkungen auf einer Webseite sind und das vernünftig lesen können. Also wir müssen uns mal vorstellen, beispielsweise jemand ist blind, dann muss die Webseite so optimiert sein, dass ein Screenreader sie vernünftig lesen kann. Beispielsweise, wenn jemand Rot-Grün-Schwächen haben oder Kontrastschwächen und so weiter und so fort. Das ist etwas, was eigentlich globaler Standard ist. Und trotzdem gab es vor kurzem eine Studie von Google, die analysiert hat, wie viel Prozent der Online-Shops, der größten Online-Shops in Deutschland überhaupt nach diesem Standard operieren. Und es ist ein ganz, ganz geringer Anteil nur. Und wenn es noch nicht mal das eigene Produkt im Unternehmen macht, dann werden es die eigenen Karriere-Webseiten auch nicht machen. Macht euch mal den Spaß und wenn irgendjemand wieder auf LinkedIn seine neue Karriereseite postet, wie toll die aussieht, fragt mal, schreibt mal drunter, ist die denn nach Standard WCAG? Meint, macht mal 2.0 oder 2.1, 2.2, ist eigentlich egal. Dann kommt meistens eine Antwort, nee, das wurde so nicht beauftragt, wo ich mir denke, ja genau, da fängt das Problem an. Es ist kein Standard, inklusive Dinge zu gestalten. Das würden wir uns in einer analogen Welt nicht trauen. In einer analogen Welt, wenn ein Haus gebaut wird, würde es automatisch barrierefrei sein. Es müsste rollstuhlgerecht sein und so weiter und so fort. Aber online, wo es viel, viel einfacher und weniger Aufwand ist, wird es ignoriert.
Das ist jetzt übrigens gerade der Tim, den ich auf LinkedIn so gerne lese. Muss ich ja echt mal sagen, ne? Also, wie die Kommentare manchmal sehr wirklich. Also es ist jetzt vielleicht ein bisschen Honig und so, aber ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der dir das sagt. Also kommt schon immer viel Wahrheit oder auch einfach mal eine Frage, die nicht jeder fragt. Ne? So, aber auch nicht, also es ist ja nie unfreundlich, aber wenn ich das mal so sagen darf, du fällst schon auf mit deinen Kommentaren, zumindest bei meiner Timeline. Das ist sehr angenehm.
Das ist das Ziel dabei auch, weil es gibt so viel, was geteilt wird, das ist eigentlich schade, es gibt so viel Unsinn, der geteilt wird, so viel Dinge, die einfach Quatsch sind oder nicht hinterfragt sind oder sonst wie, aber mit einer Überzeugungskraft nach außen getragen werden, da muss ich mich manchmal zusammenreißen.
Das gelingt dir mal besser.
Fairer Punkt.
Ja, wir sprachen doch über authentische Kommunikation. Und also, warum?
Man kann, ja, genau.
Ja, und ich glaube, ich nehme dir voll ab, dass du das auch in einer Runde, wenn man da zusammensteht mit, weiß nicht, einer Handvoll Leuten, wirst du die Frage wahrscheinlich genauso stellen. Ja. Und das gar nicht in einem bösen Tonfall, sondern einfach nur, weil sie berechtigt ist, genauso wie sie jetzt ja, du hast ja einen validen Punkt, ja auch berechtigt ist. Und wenn ich es dann wieder zurückführen soll. Ich glaube, nächstes Jahr ist es, wo das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, BFSG, ich lese es nach, in Kraft tritt. So, das wird ja dann nochmal spannender, ne?
Absolut, weil da werden dann gewisse Dinge Standard sein und selbst die Bundesregierung ist schon auf diese Standards sehr gut eingestellt, hat da auch Erklärungsseiten. Also es gibt ehrlich gesagt keinen Grund, sich damit heute nicht zu beschäftigen.
Ja, ein wichtiger Punkt. Durch das Gesetz wird es in Zukunft hoffentlich auch oder mit Sicherheit intensiver auch von den Unternehmen berücksichtigt werden. Gehen wir mal zur vierten These über. Das war die KI und Automatisierung, Tim. Und ein heißes Thema im Moment, nicht nur bei den HR-Lern, aber auch bei den HR-Lern. Und was sind so für dich die gerade die großen Chancen und Anwendungsfälle im HR-Bereich? Wo wird KI die Welt, unsere Welt verändern?
Kleine Frage am Rande.
Ich musste gerade noch mal kurz nachschauen, was ich dazu eigentlich genau geschrieben habe.
Du ist ein Jahr her. Also man kann schon sagen, du lagst nicht schlecht mit der
Dinge. Also weiterhin, ich bin überzeugt, dass ein riesiges Potenzial da ist. Aber das eigentliche Potenzial ist vor allem Automatisierung. Also das, was ich als RPA in dem Beispiel ausgeschrieben habe, Robotic Process Automatization, also durch Programme entstehende Automatisierung. Wenn wir uns mal überlegen, wie der durchschnittliche Job im Recruiting ist, dann ist da extrem viel administrative Arbeit dabei. Ich muss Listen pflegen, ich muss irgendwelche Tools, Bewerber weiterklicken und weiterklicken, um den Prozess nachzuempfinden, den sie gerade gemacht haben, was totaler Unsinn ist, wenn man darüber nachdenkt und es ausspricht. Ich muss ganz viele Standard-E-Mails machen, ich muss Dinge von A nach B kopieren. Und die eigentliche Kernkompetenz, die, wofür ich auch bezahlt werde, die wird zu sehr nebenbei gemacht. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum ich hoffe, dass AI zu so einer Art Support-Piloten oder Support-Funktion wird, die so ein bisschen mir helfen kann, die blöden administrativen Dinge abzunehmen, bei den wichtigen Dingen Entscheidungshilfen geben kann, aber nicht die Entscheidung trifft und mir den Fokus geben kann, auf die drei wesentlichen Elemente, die es im Recruiting gibt, zu fokussieren. Das ist Eignungsdiagnostik, also die richtigen Menschen aussuchen. Das ist Candidate Experience, also die richtigen Menschen begeistern. Und Business Partnering, also zu verstehen, was sind die Bedürfnisse und Strukturen in meinem Unternehmen. Und nicht Admin.
Da kann man gut nachvollziehen, Frank, du ja noch mal mehr als ich, ne? Aber also ich mache das ja bei so einem kleinen Unternehmen in Personalunion mit und das ist immer, wenn wir eine Stelle ausgeschrieben haben, also ich feiere das relativ selten ab, ne? Also schön, dass wir sie brauchen, dann die Person, das ist der positive Aspekt, aber die Aufgaben, die dann kommen, das ist schon so. Gibt's schon irgendwie Tools, ohne jetzt Werbung zu machen oder so, wo du sagst, boah, das könnte was richtig Heißes werden? Bist du da schon irgendwie etwas auf der Spur?
Ich glaube, es sind die vielen kleinen inkrementellen Verbesserungen. Und jetzt mache ich ganz kurz ein Beispiel, weil es bei mir liegt, selber bei Indeed. Active Sourcing, ja, mal ein klassisches Beispiel. Die eigentliche Kunst soll ja sein, du musst die Leute irgendwie auch da wieder zu begeistern und nicht irgendwie, ich muss mir den 27. String raussuchen und sonstige, um die Leute zu finden. Da gibt's einfach immer mehr Automatisierung. Das gibt's bei uns, das gibt's genauso bei den Wettbewerbern, dass überlegt wird, wie kann ich dir eigentlich Vorlagen beispielsweise geben, die auf die Person abgestimmt sind, um sie möglichst gut anzusprechen. Wie kann ich dir KandidatInnen empfehlen, ohne dass du jetzt 20 Stunden für eine Suche eingeben musst und so weiter und so fort, dass du dich dann wirklich darauf fokussieren kannst, den letzten Feinschliff zu machen beispielsweise.
Frank, hast du dich schon mit dem Thema beschäftigt jetzt für Böllhoff?
KI, ChatGPT auf jeden Fall. Haben wir auch eine größere Projektgruppe, wo wir auch schon Schulungen bekommen haben und konkrete Anwendungsfälle eben auch schon aufgesetzt haben. Alleine aus Kununu mal, aus den letzten Bewertungen heraus, eine Analyse zu bekommen. Was sind die Dinge, die bei uns als Arbeitgeber geschätzt werden? Was sind die Punkte, wo wir uns noch weiter verbessern können? Das ist ein Beispiel, wo du mit ChatGPT innerhalb von 2-3 Minuten ein gutes erstes Ergebnis bekommst, ohne selbst jeden Kommentar dann nochmal lesen zu müssen. Als ein Beispiel. Oder zumindest auch Textvorschläge für interne Newsletter. Damit ist die Arbeit natürlich nicht komplett gemacht, aber ich würde sagen, das spart schon mal die Hälfte der Zeit ein, weil man den Grundtext schon hat. Und ich bin dann kein Freund davon, den natürlich so zu belassen, sondern eben auch komplett ans Unternehmen auch anzupassen. Aber es gibt schon ordentliche Unterstützung, wie ich finde. Und wir werden auch weiterhin reinschauen im Bauzimmer-HR-Bereich, wo wir eben gerade die vielen regelmäßigen administrativen Tätigkeiten haben, wie Tim das beschrieben hat, ne? Eine Bewerbervorauswahl vielleicht auch treffen zu lassen. Wir haben sehr viele Bewerbungen bekommen für eine Stelle. Und dann ist das natürlich auch eine Riesenhilfe. Natürlich fallen dann vielleicht ein paar durchs Raster, die nicht ganz so passen. Aber bei einer großen Anzahl von Bewerbungen kann oder muss man das Risiko dann vielleicht auch mal eingehen. Also ich glaube schon, dass sich die HR-Arbeitswelt schon sehr verändern wird. Stellt sich halt die Frage, sind die HRler noch die gleichen nachhalt, Tim? Oder sind das eher so Data-Dudes wie du dann, die gute Prompts ins ChatGPT reinhauen? Was meinst du?
Ich glaube, es wird zumindest ein paar neue Rollen auch geben müssen, weil wer entscheidet denn am Ende des Tages, welche Tools ich nutze, welche sinnvoll sind? Ich nenne euch mal ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Daran wird es hoffentlich dann klar werden, was eine gute und was eine schlechte Entscheidung sein kann. Ich kenne viele Unternehmen, die nutzen ChatGPT auch zum Schreiben von Stellenanzeigen. Und das klingt doch erstmal ganz cool. Wenn man dann so ein paar Prompts reinmacht, sehen die auch ganz schön aus. Jetzt sage ich als jemand, der mit Daten arbeitet, ChatGPT hat überhaupt keine Performance-Daten. Das heißt, sie können gar nicht wissen, ob eine Stellenanzeige, wie sie formuliert ist, performant ist. Sie können sie schön schreiben. Aber wollen wir schön oder wollen wir performant? Das ist ja eine Grundfrage, die man sich stellen muss. Und an euren Gesichtern erkenne ich, ihr wollt auch performant, genau wie ich es auch haben wollen würde. Und dann ist ChatGPT das Falscheste, was du machen kannst. Weil es gaukelt uns vor, es wäre performant, weil es schön ist. Und weil es ja die AI sagt, wir hinterfragen es nicht. Aber die haben halt keinerlei Trainingsdaten. Und das wäre dann zum Beispiel eine Rolle, jemand, der sich auf einer höheren eben damit beschäftigt, welche Tools, welche Daten, welche Trainingsmodelle und so weiter und so fort. Wenn ich wiederum ein gutes System habe und eine eigene Sandbox-Variante, wir nutzen beispielsweise bei uns Glean. Glean ist ein eigenes GPT, das mit deinen Daten lernt. Das nutzen wir intern bei Indeed beispielsweise. Und so ein System kannst du dann trainieren mit deinen Daten. Und das kann wiederum von deinen Performance-Daten lernen. Und damit kannst du dann Dinge besser machen. Aber auf ChatGPT sich da zu verlassen, ist grob fahrlässig.
Genau, wir nutzen also auch ein hauseigenes ChatGPT, was schon mit unseren Kerndaten auch gefüttert ist und was auch wirklich einen sehr großen Unterschied dann eben ausmacht. Einerseits, was die Formulierung anbelangt, aber auch natürlich, was die Performance dann entsprechend am Ende auch verbessert. Ne? Ja, wollen wir noch eine These rüber oder wollen wir noch ein bisschen auf KI verweilen? Was meinst du, Miguel?
Nee, ich wollte nur gerade den Ausblick noch geben, weil ich da selber jetzt so begeistert war. Ich war irgendwie vor 2 Wochen oder so gelesen, dass ChatGPT-5 in diesem Jahr noch kommt. Und die haben selber so eine Darstellung gewählt, dass ChatGPT-4 ist jetzt, war so ein, sag mal, so ein mittelgroßer Fisch. So, und alles, was davor war, waren halt so kleine Fische, ne? Und ChatGPT-5 wurde dargestellt wie so ein riesiger Wal. So, was halt die Möglichkeiten nochmal zeigen soll. Und man merkt das ja jetzt schon, wir haben diese Bezahlversion. Wenn du jetzt sagen kannst, guck dir mal die Seite an oder fütterst halt mit Dokumenten und so weiter. Also der kann jetzt ja schon viel mehr damit arbeiten. Und genau das, was ihr jetzt gerade gesagt habt, dieses Füttern ist ja nachher das Entscheidende. Also Prompting ist das eine, aber die richtigen Daten zu haben, um dann was Schlaues daraus zu bekommen, das ist ja das andere. Und wenn die Möglichkeiten nochmal steigen, so, dann haben wir aus meiner Sicht nochmal ein komplett anderes Spiel. Dann wird's nochmal richtig spannend, aber so, kennen ja noch relativ wenige Leute, was da kommt. Punkt. These 5, Frank.
Auf jeden Fall hat die KI und ChatGPT eine unglaubliche Dynamik und Geschwindigkeit, wie wir, glaube ich, allein im letzten Jahr erlebt haben. Vielleicht wie bisher mit noch keiner anderen Software auch zuvor oder mit Sicherheit. Ja, verlassen wir mal die KI und gehen zur These 5. Da hast du gesagt, Tim, Arbeitgeberpräsenz und Produktpräsenz verschmelzen stärker, um jede Möglichkeit zu nutzen, um die Jobsuchenden anzuziehen. Was denkst du, welche Möglichkeiten bieten die Technologien AR und VR, um die Verbindung zwischen Produkt und Employer Präsentationen zu verstärken?
Erstmal finde ich es immer noch ernüchternd, dass es heute noch gar nicht so Standard ist, sondern dass es 2 Sachen sind, die immer noch relativ aneinander vorbeileben. Ich glaube, dass durch die Nutzung von mehr Zahlen, mehr Metriken und so weiter und vielleicht auch von ähnlichen Tools da einfach mehr Synergien erstellt werden können. Und es gibt ein paar Unternehmen, die das schon sehr früh gemacht haben. Ich nehme immer so ein schönes Beispiel. IKEA hat vor ewigen Zeiten Leuten, die so eine Absage bekommen haben, ich weiß nicht, ob es, ich glaube, nach dem Interview war das, immer noch so einen kleinen Produktcode mitgegeben. Sehr schade, dass du es nicht geworden bist, aber um dich ein bisschen zu trösten, kriegst du nochmal 5 € Rabatt auf deinen nächsten IKEA-Einkauf. Ey, grandios. Du hast eine Zielgruppe, die du ansprichst, der du erstmal was Gutes tust und du machst im Zweifelsfall auch noch Umsatz damit. Wie geil ist das denn? Ja, wie geil ist das denn? Es gibt eine ganz andere Verhandlungsgrundlage für HR-Budgets. So, jetzt sind wir in einer Situation, wo wir durch moderne Darstellungsformen auch Dinge miteinander verschmelzen lassen können. Ich nehme euch jetzt mal in eine Reise mit, eine Reise. Macht mal die Augen zu und stellt euch vor, ihr geht einkaufen, ihr seid in einem großen Lebensmitteleinzelhändler, Handelsunternehmen, ihr wollt Nudeln kaufen. Und ihr guckt euch vielleicht irgendwie eine Barilla oder irgendeine andere Pasta an. Und da sind dann verschiedene QR-Codes drauf. Und einer von denen, weil ihr habt ja irgendeine coole Brille, eine Google Glasses oder sonst irgendwo aus, der zeigt euch sofort, so werden die Dinger gerade hergestellt. Und so wird das Marketing dafür gemacht und so weiter. Natürlich nur, wenn ihr wollt, aber so wird direkt verschmolzen. Du kaufst ein Produkt, siehst das Produkt und kriegst vielleicht noch ein paar geile Zusatzinfos, was ein Job dort bedeuten könnte. Und ich glaube, diese Dinge miteinander zu verschmelzen, da ist noch ein riesiges Potenzial da. Mich wundert, dass es noch nicht so viel gemacht wird. Und gerade falls sich dann irgendwann mal stärker das ganze Thema VR-Brillen oder AR-Brillen oder wie auch immer man, was auch immer, welche Technologie sich durchsetzen wird, wenn sich das stärker durchsetzen wird und wir mehr solche Dinge auf den Augen haben, dann kannst du damit überall spielen. Du kannst die Leute direkt diese Verknüpfung machen von Produkt zu Arbeitgebermarke. Das ist sensationell.
Das erschließt ja unglaublich viele neue Touchpoints im Alltag, wenn das zum Standard werden würde. Denn heute ist es ja komplett getrennt, ne? Also wenn ich einkaufen gehe, Nudeln, dann denke ich ja nicht an einen Arbeitgeber oder einen Fertigungsprozess oder irgendwelche Jobs. Das ist ja komplett losgelöst. Und man sieht es ja aber auch schon alleine auf den Karriereseiten, wie ich finde. Bei fast allen Unternehmen, Karriere ist ein separater Bereich und bei den Produkten findet auch kaum oder gar keine Karriere in irgendeiner Form statt. Komplett getrennte Bereiche, bei fast allen Unternehmen, meiner Meinung nach.
Und gerade Love Brands oder Firmen, die sich selber als Love Brands irgendwie auch sehen, die haben halt ein riesiges Potenzial, das auch stärker zu nutzen, weil die Leute ja gerne mit diesen Produkten auch interagieren. Tendenziell natürlich leichter bei haptischen Produkten, bei B2C-Produkten, bei fast-moving consumer goods, vielleicht auch bei Autos oder sowas. Aber so Dinge, wo du dir vorstellen kannst, okay, das ist etwas, was man sich auch gerne anschaut, was man auch gerne anfühlt. Und dann solche Dinge mit einzubauen, da ist, glaube ich, riesiges Potenzial. Und man stelle sich mal vor, auf jeder, um mal das Beispiel der Barilla-Nudelnpackung wäre so weit drauf, wie viel Reichweite die kriegen würden im Recruiting.
Ja, genau. Dadurch, dass nehmen wir mal an, du gehst einmal die Woche einkaufen. Das heißt, du hast einen Touchpoint und fast jeder hat fast dann diesen Touchpoint pro Woche, ne? Das wäre schon ganz ordentlich.
Und der Aufwand wäre total gering, weil die Videos haben die meisten Firmen ja eh. Die Verpackung existiert auch. Das heißt, man muss eigentlich nur noch beides zusammenbringen.
Ich finde, einen anderen Anwendungsfall fand ich noch ganz spannend. Ich glaube, da hatten wir uns auch mit dem Buch beschäftigt. Frank ist nachher aus irgendwelchen Gründen nicht mit reingekommen. So dieses Thema, ich kann über den Einsatz von VR oder AR, kann ich schon einen Eindruck von dem Unternehmen gewinnen. Weißt du, so wie so ein virtueller Gang durchs Unternehmen. Ich weiß nicht mehr, wer uns davon berichtet hatte. Aber auf jeden Fall auch ein größeres Unternehmen, die das auch schon machen. So, das finde ich halt auch spannend, ne? Du musst noch nicht konkret da gewesen sein. So diese ersten Gespräche, die heute oft über Teams und Co. stattfinden. Ja, schon mal gut, dass ich die Ansprechperson habe und nur eine Stunde Aufwand habe maximal und nicht hin und her reisen muss. Aber also stelle ich mir auch total cool vor, wenn das dann Richtung Standard wird, dass ich schon mal auch einen Eindruck kriege, hier wäre dann das und genau, hier haben wir auch unser Betriebsrestaurant und hier ist dieses und jenes, sind ja nachher auch mitentscheidende Faktoren vielleicht, ne? Oder jemand sieht ein Großraumbüro und denkt für sich so, puh, bis eben dachte ich, das könnte ja was werden. Aber ganz ehrlich, also bei 3 Tagen Präsenz, ich glaube nicht. So, und allen ist geholfen, weil du hast den Prozess abgekürzt, ne?
Ich glaube, gerade die spannenden Sachen sind die außerhalb der Büros, weil im Büro kann man sich meistens auch noch ganz gut vorstellen. Aber ich habe letztes Mal noch mit jemandem gesprochen, die sind so im Elektrobereich unterwegs und da müssen manchmal die Menschen auch so an Hochspannungsleitungen arbeiten, so heißt das Wort. Und er hat gesagt, ja, dann stellt man sie immer so einfach vor. Dann hat er mal ein Bild gezeigt, was jemand gemacht hat, der da oben drauf war. Und du siehst erstmal, wie unglaublich tief das runtergeht. Ja, du musst das keine Höhenangst haben. Mit einer VR-Brille kann ich sehr schnell realisieren, ist das was ich mir zutraue oder nicht? Oder an irgendwelchen riesigen Maschinen dran zu schrauben und sonstigen Sachen, riesige Potenziale.
Absolut. Und wenn man könnte auch weiterspinnen und man könnte die Bewerber, die VR-Brillen nach Hause senden, falls es noch keine eigenen gibt. Und man trifft sich dann sozusagen wirklich virtuell in der ganzen Firma und geht alles durch. Also nicht nur durch die Büros, Großraumbüros. Das Beispiel von Tim war ja sehr praktisch orientiert. Wenn du jemanden suchst für die Fertigung, dann gehst du eben genau dahin, wo die Fertigungen stattfinden. Und da kann man, glaube ich, auch schon ganz gut abgleichen. Ist der Job was für mich? Habe ich die richtigen Fähigkeiten? Passt das von der Umgebung so überein, gerade wenn Bewerber von weiter weg kommen und vielleicht auch ihren Wohnort deswegen wechseln würden. Soweit ich weiß, wird das heute noch nicht so viel praktiziert, ist aber eben eine gute Möglichkeit. Umgekehrt, aber das ist nicht unser Thema, in einem HR-Podcast wird das natürlich auch auf der Sales-Seite dann für Kunden solche Events zu machen und die Kunden eben ins Unternehmen per VR-Brille reinzuholen.
Gut. So, Frank. Dann haben wir alle 5 Thesen durchgeprügelt hier.
Ja, war eine ganze Menge an Stoff. Ne? Hätten wir auch einen 5-Teiler daraus machen können. Aber ich glaube, es waren viele gute Aussagen, viele gute Beispiele auch dabei, trotz der vielen Thesen, die wir hatten und vielen Themen, die wir heute tangiert haben.
Ich würde aber eine Frage, würde ich gerne noch stellen wollen, weil ich meine, ich habe schon Bücher während meines Studiums von dir gesehen, Tim. Wie kam es zu der Begeisterung für die Zahlen? War das schon irgendwie in deiner Kindheit klar, dass du mal sowas machen wirst?
Ich habe immer eine unglaublich starke Affinität dafür gehabt. Also Mathe in der Grundschule und im Gymnasium war eigentlich immer bis zu dem Punkt, dass das dann irgendwann in eine andere Richtung reinging, sehr, sehr, sehr einfach. Ich habe als kleines Kind schon gerne gerechnet. Ich habe gerne Zahlen irgendwie, wenn ich die gesehen habe, fand ich das immer spannend. Also vielleicht so leichte Rain-Man-Züge bei mir schon immer. Ne, ihr lacht, aber es gab wirklich eine Geschichte bei mir als kleines Kind, das hat meine Oma mir irgendwann erzählt. Die war mit mir auf einer Brücke und plötzlich hat der Junge angefangen, irgendwie Zahlen zu sagen. 7, 5, 3, 2, 4, 7. Und ich dachte, was ist mit dem los? Bis dann irgendwann waren die Zahlen auf den Nummernschildern von den Autos. Und ich war noch sehr, sehr klein. Meine Oma wusste, glaube ich, gar nicht, dass ich Zahlen sagen konnte. Und ich fand das total spannend, ja.
Sehr schön. Also, man sieht, die Grundlage dafür wurde wahrscheinlich früh gelegt. Sehr gut. Okay. Ja, ich würde noch den Tipp geben wollen, wer noch mehr von dir hören möchte, weil auch heute war es wieder sehr kurzweilig, so wie man dich kennt, würde ich jetzt mal so formulieren, auch wenn wir noch keinen persönlichen Kontakt hatten. Man kann sich das ja auch bei dir anhören im HR Data Dude Podcast. Also neben den zahlreichen Büchern, die es gibt, wer da noch mehr hören möchte, wir verlinken das auch in Shownotes, da gibt es noch eine ganze Menge mehr von Tim.
Und wenn ihr launige Kommentare lesen wollt, folgt mir auf LinkedIn.
Ich glaube, auch das haben wir deutlich gemacht.
Sehr schön. Ja, herzlichen Dank, Tim. War uns eine große Freude, dich sozusagen vertiefend nochmal zu unserem Buch in unserem Podcast zu haben, auch mal auf die Thesen einzugehen. Viel ausführlicher, als wir das in dem Buch machen konnten, in dem Essential und auch nochmal aktuell natürlich. Und ganz herzlichen Dank dafür.
Sehr gerne, sehr gerne. War sehr kurzweilig, kann ich nur sagen.
Ja, fanden wir auch.
Sehr schön. Ja, top. Super. Vielen Dank, Tim.
Sehr gerne, sehr gerne.
Bis bald.
Bis Tschüss. Bald. Tschüss, bis bald.
Das war der Digitales Employer Branding und Recruiting Podcast. Eine Produktion der Social Media und Podcast Agentur Kundenfokussiert.